Mein Predigtthema ist heute Israel und die Gemeinde. Was geht uns das eigentlich an als Gemeinde vor Ort, als Kirchengemeinde hier oder da oder wo auch immer? Ist das auch für uns überhaupt wichtig? Ich denke, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Rom, wahrscheinlich aus Korinth. Und zwar in der Gemeinde in Rom, da gab es eine jüdisch-messianische Gemeinde, das heißt, oder judenchristlich würde man früher sagen, denn es kam durch die Predigt der Apostel, der Juden, auch in dieser großen Stadt Rom, Juden zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Und aber durch die Verkündigung des Evangeliums wurden die Nichtjuden immer mehr. Und dann kam es zu Streit in dieser Gemeinde. Die Nichtjuden, die haben sich erhoben über die Juden. Die haben gesagt, wir lassen uns von euch nichts mehr sagen. Wir wollen bestimmen. Und das können wir in den Kapiteln 9 bis 11 sehr eindrücklich lesen, wo Paulus hier ganze drei Kapitel über die Beziehung in seiner Gemeinde, in der Gemeinde Jesu, wie hat er sich das vorgestellt? Wie soll das Zusammenleben sein? Oder wie soll es auch nicht sein, dass das herzlich ist, eine Einheit da ist, nicht viele, viele verschiedene Kirchen und Gemeinden. Wenn wir heute ins Internet schauen, dann gibt es über 2000 verschiedene christliche Gemeinden. Über 2000, so steht es im Internet. Und jeder meint natürlich, ich bin die Richtige und der andere ist die Falsche. Und es gibt biblisch gesehen nur eine Gemeinde Gottes, eine Gemeinde Jesu. Und diese Gemeinde, die besteht aus Juden, die an Jesus glauben, ist wichtig, und auch aus Nichtjuden, ob das Araber, Deutsche, Russen, Amerikaner, Chinesen sind, die an Jesus glauben, die gehören zu dieser globalen Gemeinde Gottes. Und was auch noch wichtig ist, bevor wir den Text lesen, Jesus teilt die ganze Menschheit auf dem ganzen Kosmos ein in zwei Gruppen. Können wir nachlesen, das ist wirklich so. Er teilt sie ein in Juden und Nichtjuden oder Heiden. Juden und Heiden, auf Hebräisch Goyim. Das sind Menschen, die Gott nicht kennen, die nie von ihm gehört haben. Und die heidnischen Völker, die haben nie von diesem wahren Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gehört. Und Gottes Plan ist es, dass alle Menschen, alle Völker auf der ganzen Erde durch das jüdische Volk diesen wahren, einzigen Gott kennenlernen sollen, damit sie eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Das ist Gottes Ziel, das ist Gottes Plan. Und darum geht es. Und jetzt geht es in dieser Gemeinde um Streit, wo sich die Heiden, Christen, die auch an Jesus glaubten, aber gesagt haben, euch Juden brauchen wir nicht mehr. So, wir sind jetzt diese neue Gemeinde und wir bestimmen. Wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben. Denn, da komme ich gleich nochmal zu, denn sie haben die Juden angeklagt, auch das ist heute so, die Christen sagen, Israel hat keine Bedeutung mehr. Israel hat Gott verworfen, hat Gott abgehakt. So, und das wollen wir jetzt lesen, diesen Predigttext, der steht bei Römer 11. Wir lesen den Vers 1 und dann die Verse 11 bis 26. Wir können das hier mitlesen. Das ist aus der Luther-Übersetzung. Der Vers 1, Römer 11, Vers 1. Eigentlich müsste man das alles im Kontext lesen, die Kapitel 9 bis 11. Ich ermutige euch, lest das heute nochmal im Kontext nach. Das ist so, so wichtig, auch für unsere heutige Zeit, für die einzelnen Gemeinden. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit vom Geschlecht Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Das sagt Paulus. Paulus ist ein Jude. Er war früher ein orthodoxer Jude, ein sehr religiöser Jude, aber ohne Jesus. Und sie sagt, ich bin auch ein Jude und denkt daran. Und ich frage nun, hat Gott sein Volk verstoßen? Das schreibt er an die Gemeinde in Rom. Sagt, ausgeschlossen, nein, nein, nein. Interpretiert das nicht falsch, wenn ihr seht, dass ein Gericht über Gott, über die Israeliten kommt. Das ist Besatzungsmacht durch die Römer. Ja, das hat Gott gemacht. Ein schweres Gericht. Aber schätzt das nicht falsch ein. Interpretiert das nicht falsch. So, und dann geht es jetzt weiter ab Vers 11. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Und dann kommt, das sei ferne, ausgeschlossen, Ausrufungszeichen. Sondern, Durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Ein Gedanke dazu. Gottes Plan ist es jetzt, dass er die Juden an die Seite gestellt hat, weltweit, weil das ein Gericht Gottes ist über das jüdische Volk, weil sie Jesus abgelehnt haben. Aber nicht alle haben ihn abgelehnt, auch das ist wichtig. Viele haben ihn angenommen. Die erste Gemeinde in Jerusalem, das waren Juden, nur Juden, die zum Glauben an Jesus kamen. Und warum hat Gott dich uns gerettet? Der Vers 11 ist der zentrale Vers von Kapitel 9 bis 11. Warum hat Gott sie an die Seite gestellt, damit den Heiden, also alle Nichtjuden, zum Glauben an Jesus kommen? Gott hat dich also gerettet, um Juden zu retten. Das ist unglaublich. Das ist das Erste. Das können wir gar nicht verstehen. Da müsste man, das wäre eine Predigt für sich. Und damit Israel ihnen nacheifern sollte, damit Juden an unserem Leben sehen können, wer Jesus ist. Deshalb hat er dich gerettet. Deshalb hat er dich gerettet, dass andere Menschen Jesus an unserem Leben sehen können. Und jetzt geht es weiter mit Vers 12. Wenn aber schon ihr Fall Reichtum für die Welt ist und ihr Schade Reichtum für die Heiden, wie viel mehr wird es Reichtum sein, wenn ihre Zahl voll wird? Euch Heiden aber sage ich, weil ich Apostel der Heiden bin, preise ich mein Amt, ob ich vielleicht meine Stammverwandten zum Nacheifern reizen und einige von ihnen retten könnte. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Ist die Erstlingsgabe vom Teich heilig, so ist auch der ganze Teich heilig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind auch die Zweige heilig. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, und das, jetzt kommt das, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen, rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Also was uns heute in den Kirchen gelehrt und erzählt wird, ist es genau andersrum. So, das müssen wir verstehen und das müssen wir auch sehr ernst nehmen. Es wird kaum noch in einer Gemeinde darüber gesprochen oder gepredigt. Nun sprichst du, die Zweige wurden ausgebrochen, damit ich eingepropft wurde. Ganz recht. Gott will auch die Nichtjuden erretten. Er will alle Menschen erretten. Alle, Juden und Nichtjuden. Aber wir dürfen uns nicht über die Juden erheben. Das hat Gott nie gesagt und auch nie erlaubt. Ganz recht, sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz. Können wir gut, ne? Auf die anderen erhobenen Finger zeigen. Vor allen Dingen auf die Juden, heute besonders. Und das aus den Kirchen. Die Wurzel des Antisemitismus liegen in den Kirchen. Das muss uns schmerzen und wehtun. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich auch wohl nicht verschonen. Darum sieh an die Güte, das ist ein Wort für Gnade, und den Ernst Gottes. Den Ernst Gottes gegenüber denen, die gefallen sind, also die Juden, die nicht an Jesus glauben. Die Güte Gottes dir gegenüber, sofern du auch in der Güte, also in der Gnade bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Jene aber, also die Juden, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einpropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, wir sind ein wilder Ölbaum, die Heiden sind ein wilder Ölbaum und Israel ein edler Ölbaum. Warum, werde ich gleich erklären. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepfropft werden in ihren eigenen Ölbaum. Das ist ein jüdischer Ölbaum, nicht ein heidnischer. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verschweigen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, solange die Vollzahl der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht bei Jesaja 59, 20. Es wird kommen aus Zion, der Erlöser, der abwerden wird, alle Gottlosigkeit von Jakob. Es werden eines Tages alle Juden zum lebendigen Glauben kommen an Jesus. Diese Verheißung, die haben nicht die Heiden, die gilt nur für Israel. Und die Zeit, nach meiner Meinung, ist das nahe, wenn wir das ganze Weltgeschehen betrachten, die Unruhen, die weltweit jetzt geschehen, gegen Israel. Und wir müssen eins feststellen, Israel ist nicht die Gemeinde. Aber die Gemeinde ist auch nicht ohne Israel. Die Gemeinde ist nicht ohne Juden. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Im Alten Testament war die ganze Gemeinde, alle Juden, klein und groß, das war die Gemeinde Gottes im Alten Testament. Was waren das für Menschen? Es waren Gerettete, die Gott gerettet hat aus der Sklaverei des Pharaos von Ägypten. Es waren erlöste Menschen, nicht durch eigene Kraft. Sie konnten sich nicht selbst befreien, genauso wie wir uns heute nicht aus eigener Kraft aus den Klauen des Teufels befreien können. Das ist ein Bild für den Pharao von Ägypten. Okkult, satanisch, teuflisch. Gnade. Ganz Israel, das waren die Erlösten. Und die neutestamentliche Gemeinde, diese Parallele, sind aus Juden und aus Nichtjuden, die an Jesus glauben. Aus Gnade gerettete Menschen. Aus dieser Welt herausgerettete. Aus Ägypten, aus diesem schlimmen Ägypten, wo wir heute auch drin leben. Und deshalb, wenn wir nochmal das im Überblick haben, es kommt die Zeit, spricht der Herr, will ich mit dem Hause Israel und Juda einen neuen Bund schließen, Jeremia 31. Den alten Bund haben sie gebrochen. Und man muss sich das vorstellen, sie sind fremd gegangen. Die Juden haben sind anderen Göttern nachgelaufen und sind fremd gegangen. Und der neue Bund, das neue Testament ist, ich vergebe euch und ich heirate euch nochmal wieder. Ehebruch. Gott sagt, ich heirate dich nochmal wieder. Auch der neue Bund, vielleicht mit einem Satz, hat er mit Israel gemacht. Er hat keinen einzigen Bund mit den Nichtjuden gemacht. Auch das ist wichtig, dass wir das immer wieder in richtige Relation hineinnehmen. So, wir wollen drei Punkte kurz anschauen. Israel und die Gemeinde, ihr Lehren in den Kirchen, Israel aus Gottes Sicht. Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Deshalb der erste Punkt, ihr Lehren in den Kirchen. Zweiter Punkt, Israel aus Gottes Sicht. Und das dritte dann, die neutestamentliche Gemeinde, die Paulus uns hier am Ölbaum erklärt. Also Rom war damals die Weltmetropole. Und in dieser Stadt Rom lebten viele Juden. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, der Römerbrief ist eigentlich eine Warnung oder eine Ermahnung, eine liebevolle Ermahnung. Macht euch kein falsches Bild über Israel und macht euch kein falsches Bild über die Juden. Eins muss man vorweg sagen, das jüdische Volk ist genauso sündig und schuldig vor Jesus wie du und ich. Sie brauchen von der Erlösung genau die gleiche Erlösung durch Jesus wie wir. Gibt es keinen Unterschied. Juden und Christen oder Juden und Nichtjuden haben das gleiche Prinzip. Sie müssen erlöst werden. Und dieser Stress und dieser Streit, der in diese Gemeinde kam, das können wir sehen, wie Paulus das schreibt. Überhebt euch nicht, ihr Heiden. Er sagt das auch, ihr Heiden. Überhebt euch nicht über die Juden. Denn nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Alles, was ihr bekommen habt an geistlichen Gütern, das habt ihr von den Juden, denn das Heil kommt von den Juden, Johannes 4, 22. Und als die ersten Heiden zum Glauben kamen, durch die Predigt der Juden in Jerusalem, Apostelgeschichte 10, der Hauptmann Cornelius. Juden glauben, das kann wahrscheinlich der Hauptmann gewesen sein, der bei der Kreuzigung Jesus am Kreuz stand, und wie Jesus starb, hat er gesagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Da hat dieser römische Hauptmann das erkannt. Wahrscheinlich ist er das gewesen. Und die Juden haben sich damals gefreut, als die Heiden zum Glauben kamen. Können wir nachlesen, Apostelgeschichte 15. Und jetzt müssen wir einen Sprung machen in die Kirchengeschichte, wo es verheerend immer wieder gegen Juden ging und im Jahre 325 die sogenannte konstantinische Wende. Der Kaiser Konstantin, er ist Christ geworden, er ist römischer Christ geworden und er ruft das Kirchenkonzil von Nicäa ein, was in der heutigen Türkei liegt. Und auf diesem Konzil von Nicäa, das wurde also von diesem Staatsmann Konstantin einberufen. Und was da so verhackstückt wurde, hier so ein ganz kleiner Auszug. Die jüdischen Pastoren und die jüdischen Bischöfe, die damals in der Kirche waren, die waren auf diesem Konzil schon ausgeschlossen. Das können wir alles nachlesen in der Kirchengeschichte. Hatten keinen Zutritt mehr. Alles ohne Juden. So, die an Jesus glaubten. Als beim Konzil von Nicäa die Frage des Heiligen Festes, da war das Passafest mit gemeint, wurde einstimmig beschlossen, dass dieses Fest von allen und überall am gleichen Tag gefeiert werden sollte. Denn es erschien jedem eine äußerst unwürdige Tatsache, dass wir in diesem äußerst heiligen Fest den Gewohnheiten der Juden folgen sollten, welche verdorbenen Schuft ihre Hände befleckt haben mit einem ruchlosen Verbrechen. Es ist nur gerecht, dass sie in ihrem Sinn erblindet sind. Lasst uns also nichts gemeinsam haben mit dem äußerst feindlichen Pöbel der Juden. Lasst uns zurückziehen, meine geehrten Brüder, von dieser abscheulichen Gemeinschaft. Quelle Eusebius von Caesarea und die Juden. Können wir alles nachlesen. Steht alles geschrieben, was da gelaufen ist. Schreckliche Kirchengeschichte. Und der Spaltpilz ist von diesem Augenblick in der Kirche drin. Von dem Tag, wo man das Fundament weggerissen hat, das Jüdische aus der Kirche entfernt hat, seitdem gibt es diese vielen, vielen christlichen Denominationen, bis heute noch immer zunehmend. Und viele sind sektiererisch, falsche Kirchen, falsches Evangelium, die nicht die alleinige Rettung durch Jesus Christus predigen. Und nochmal, die Gemeinde Gottes des Neuen Bundes besteht aus gläubigen Juden und aus allen Völkern und Sprachen. Das ist ganz wichtig. Und es steht nirgendwo, dass wir Nicht-Juden die Juden verurteilen sollen für das, was sie falsch machen. Das ist Gottes Sache. Das Gericht ist allein Jesus. Der Vater hat Jesus eingesetzt über das Gericht, das kommen wird, über den ganzen Kosmos, über Israel. Aber das ist nicht unsere Sache, sondern unser Auftrag ist, tröstet, tröstet mein Volk, dass sie erkennen, Jesus ist da. Und auf diesem Konzil, da wurde beschlossen, ein Jude, der an Jesus glaubt, ist kein Jude mehr, sondern er ist Christ. Versteht ihr jetzt diese Trennlinie, die ist seit 325 bis heute? Es wird heute in den Kirchen genau das Gleiche gelehrt. In den Synagogen wird genau das Gleiche gepredigt. Ein Jude, der an Jesus glaubt, ist ein Verräter des Judentums. Er ist kein Jude mehr. Er ist Christ. So tief sind die Gräben bis heute. Und deshalb, wir stehen in der Verantwortung, ein wahres Evangelium zu predigen. Das ist die Ersatztheologie. Die Kirche Roms hat gesagt, wir sind das neue Israel. Jetzt kann man ja sagen, ach, das ist so alt wie früher, das kannst du vergessen. Ich lernte vor einigen Jahren in Berlin einen Theologen kennen. Er war am Vatikanischen Stuhl in Rom als Lehrer tätig, also direkten Zugang zum Papst. Und ich sagte zu ihm, ein ganz lieber Kerl, ich sage, wann hat die römische Kirche darüber Buße getan? Also ich war hier bei diesem Punkt, ihr Lehren in den Kirchen, Israel wurde von Gott verworfen. Das wurde auf diesem Konzil von Nicäa ja so gesehen und das ist durch die ganze Kirchengeschichte auch immer so präsent geblieben. Man hat es so verstanden. Nun, ich komme auch gebürtig aus der römisch-katholischen Kirche und ich kenne sie sehr gut von innen und von außen, habe sehr lange darin gearbeitet, auch in der Jugendarbeit und so weiter und so fort. Und bin dann 1992 zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen. Ich lernte dann auf einem großen Israel-Event in Berlin einen römisch-katholischen Theologen kennen. Er war am Vatikanischen Stuhl in Rom, direkt beim Papst in seiner Führungsriege. Und ich habe ihn gefragt, sag mir mal, wann hat die Kirche Roms darüber Buße getan, dass sie sich als das neue Israel sieht, dass sie sich das für sich in Anspruch genommen hat, die Juden haben keine Funktion mehr und die Kirche Roms ist jetzt das Neue anstelle von Israel. Und dann sagt er, ja, weißt du das nicht, kennst du nicht Nostra Aetate? Ich sage, nein, das kenne ich nicht, ich gebe dir das mal, sagt er. Und da sind so 10 DIN A4 Seiten. Ich habe jede Seite wirklich sorgsam studiert und jedes einzelne Wort auch untersucht. Und dann bin ich an dieser Stelle gelandet, was wir hier jetzt lesen. Nostra Aetate, das ist auf dem Kirchenkonzil 28. Oktober 1965 verfasst worden. Das hört sich, wenn man das liest, sehr gut an über das Verhältnis der Kirche zum Judentum. Und wenn wir hier lesen, der Kirche, dann meint sie nie eine evangelische Kirche, dann meint sie auch nie eine Freikirche, sondern meint sie ausschließlich die römisch-katholische Kirche. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass wir das Denken verstehen von diesen Menschen. So, und jetzt Nostradat. Und jetzt kommt es auf dieser Seite, ich glaube, das war die Seite 7, und hier kam der Text. Obgleich die jüdischen Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben, kann man dennoch die Ereignisse seines Leidens weder allen damals lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen Juden zur Last legen. Hier liegt schon, das hört sich sehr gut an, aber eine tiefgreifende Unwahrheit liegt da drin, denn wir alle sind schuldig daran, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Alle Juden sind daran schuld und auch wir alle sind schuldig für das Leiden und Sterben von Jesus. Das ist schon das Erste, was wir erkennen müssen, wo eine fromm verpackte Sache drin liegt, die aber nicht stimmt. Und dann als Nächstes steht gewiss, also ich hier in Rot eingezeichnet habe, gewiss ist die Kirche das neue Volk Gottes. Also eigentlich nichts anderes wie im Jahre 325. Die Juden sind von Gott verworfen, man hat das alles ein bisschen relativiert, aber die Ersatztheologie ist nicht aufgehoben, dass wir das verstehen. Auch wenn wir heute mit katholischen Menschen, vor allen Dingen mit Priestern und Pastoren sprechen und die kennen diese Geschichte sehr genau und Gott legt seinen Finger da drauf, dass es nicht mit der Wahrheit übereinstimmt. Und sie meint, gewiss ist die Kirche, die römische Kirche ist das neue Volk Gottes und weder die evangelische noch eine Freikirche ist das Volk Gottes, sondern nur die Kirche Roms. Und nun müssen wir verstehen, sie kann nichts widerrufen, was sie einmal beschlossen hat, was der Papst ad acta abgesegnet hat, denn die Kirche lehrt, die Tradition, was in der römischen Kirche beschlossen wurde, hat die gleiche Autorität wie die Bibel. Das ist das Denken, das müssen wir nur verstehen, um auch diese Menschen zu verstehen, wenn wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Juden, die an Jesus glauben, wie ich schon sagte, sind keine Juden mehr, sondern Christen. Heute brandaktuell. Aber wie ist es in der evangelischen Kirche? Denken wir daran, dass auf dem evangelischen Kirchentag alle Sekten, die Jesus verleugnen, die nicht an die Jungfrauengeburt denken, die nicht an die Auferstehung glauben, die die Bibel in Frage stellen, heute, was alles auf uns zukommt an Irrlehren. Und auf dem Kirchentag, evangelischer Kirchentag, dürfen alle kommen, nur eine Gruppe nicht. Und das sind die messianischen Juden. Das sind die Juden, die an Jesus glauben. Und wir sind ja seit 96 schon in der Gründung des Missionswerkes Bezah Shalom in dieser Organisation drin, meine Frau und ich. Alle dürfen kommen und ihre Ausstellungen machen, nur nicht das messianische Judentum, ausgeschlossen. Hier liegt die Wurzel 325 nach Christus, ausgeschlossen, bis heute, brandaktuell. Und deshalb müssen wir verstehen, was geht hier ab. Die zweite Irrlehre ist eine genauso schlimme. Die großen Kirchen, die verbieten, dass man Juden das Evangelium bringen darf. Sie sagen, die Juden brauchen das Evangelium nicht, weil sie schon gerettet sind. Sie sind schon beim Vater. Das ist genauso eine große Irrlehre. Wir können mal eine Bibelstelle anschauen. Nächste Folie, wo das nochmal steht. Jesus, hier zum Beispiel, es war eine heidnische Frau, die kam zu Jesus und schrie ihn nach, Herr, rette mein Töchterlein von einem bösen Geist. Er hat gar nicht darauf reagiert. Die Jünger sagen zu ihr dann nachher, zu ihm, und sagen, Herr, nun helf diese Frau doch. Eine heidnische Frau, eine phönizische Frau. Und dann sagt Jesus, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Das war sein Auftrag, nicht zu den Heiden. Das kam erst später. Durch Paulus war der erste Heidenmissionar. Nur, und Jesus war das so wichtig, als er merkte, dass die religiöse Elite ihn ablehnte, als er in Jerusalem einzog, vor seinem Leiden, vor dem Passafest, dann stand er am Ölberg, wer da mal gewesen, der sieht das, da steht eine Gedenktafel, Dominus Flevit auf Latein, das heißt, der Herr weinte. Hier hat Jesus bitterlich geweint über die Ablehnung seines Volkes Israel. Das müssen wir uns mal zu Herzen gehen lassen. Das ist ihm nicht egal gewesen. Das hat ihm so weh getan, dass man ihn abgelehnt hat. Er will dir das Beste vom Besten geben und es ist heute so und man lehnt es ab. Und auch hier nochmal, wie der himmlische Vater sagt, in 2. Mose 4, 2, Israel ist mein erstgeborener Sohn, die Kindschaft. Oder du wirst Israel die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast, Micha 7, 2. Das ist also die Stellung Israels, ist unabänderbar. Gott macht einen Umweg mit ihnen. Sie stehen noch unter dem Gericht. Aber wir sehen jetzt, Gott hat sich seinem Volk wieder ganz besonders zugewandt. Es kommen weltweit überall viele Juden zum lebendigen Glauben an Jesus. Wir sehen, dass die Zeit der Heiden zu Ende geht. Und das hat was mit der Entrückung der Gemeinde zu tun. Das hat was mit der Wiederkunft Jesu zu tun. In dieser Zeit leben wir. Ich will da nichts hineinspekulieren. Aber wir sehen, dass diese Dinge geschehen. Und Jesus hat das ja gesagt in der Endzeitrede. Wenn ihr seht, dass diese Dinge vor euren Augen geschehen, dann wisst und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist diese Ermutigung da wieder drin, dass wir sehen, wir sind heilsgeschichtlich sehr weit vorangeschritten. Und das hat immer mit Israel zu tun. Immer. Nie ohne Israel. Das müssen wir verstehen. Die Kirchen klammern das aus und verwerfen das. Und ich kann nur sagen, ein Pastor aus Osnabrück schrieb mir, Herr Feimann, wir verabscheuen das zutiefst, was Sie in Osnabrück machen, dass Sie Juden das Evangelium predigen. Habe ich noch schriftlich. Ein einflussreicher evangelischer Pastor. Wir verabscheuen das zutiefst, dass Sie Juden das Evangelium bringen, was man gar nicht darf von der Bibel. Begründen Sie das. Ich war mit meiner Frau in Göttingen in einer Gemeinde, wo unsere älteste Tochter früher mal hinging mit ihrem Mann. Und dann nach der Predigt, war eine gute Predigt, komme ich mit dem Pastor ins Gespräch. Und dann fragt er mich, ja, was macht ihr denn? Ja, ich sage, wir sind im Missionsdienst in Osnabrück, wir arbeiten unter Juden. Wisst ihr, was da passiert ist? Der Mann, ein Pastor, der hat sich umgedreht und ist weggegangen. Der hat mich einfach stehen lassen wie so ein Blödmann. Keine Gespräche. Was? Was hat er gesagt? Was? Ihr arbeitet unter Juden, Juden das Evangelium bringen? Hat sich umgedreht, ist weggegangen. Das ist nicht kein Einzelfall. Das ist die Irrlehren in den Kirchen. Ihr Lieben, denken wir daran, der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, der hatte keine Bedingungen. Gott, 1. Mose 12, 1 bis 3, Gott schließt einen Bund mit Abraham, der hatte keine Bedingungen. Ich will aus dir ein großes Volk machen, ein riesengroßes Volk, das wird so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Es ist geschehen. Gott hat die Landesverheißung, die Grenzen für Israel festgesetzt, auf ewig, nie widerrufen. Dann hat Gott die Hauptstadt von Israel, Jerusalem, festgesetzt auf ewig, nie widerrufen. Das sind Verheißungen, die haben keine Bedingungen, die hängen nicht von der UNO ab, wenn die Resolutionen gegen Israel schaffen. Das hängt ganz alleine von der Zusage des allmächtigen Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs ab und er kommt zum Ziel. Wir können ganz hundertprozentig sicher sein, dass er jedes, was er zugesagt hat, auch erfüllt. Und der Name, da will ich gar nicht drauf eingehen weiter. Der Name Palästina steht kein einziges Mal in der Bibel und der Name Jerusalem steht kein einziges Mal, auch nicht im Koran. Das müssen wir wissen. Hier wird uns die Weltgeschichte völlig verdreht aus theologischer Sicht und viele Christen machen mit und erkennen das nicht. Der Name Palästina ist ein feindlicher Begriff, um den Namen Israel auf ewig auszulöschen und der kommt von dem Namen Philistei, von Philister, weil das waren die größten Feinde Israels, die größten Feinde der Juden. Und deshalb hat der Kaiser Hadrian damals diesen Namen gebraucht. Den letzten Punkt, ich gebe jetzt ein bisschen Gas, die neutestamentliche Gemeinde am Bild des Ölbaums. Hier haben wir ein Bild von einem edlen Ölbaum in Israel. Der edle Ölbaum ist ganz besonders wichtig. Warum? Wir aus den Heiden, wir sind ein wilder Ölbaum. Ein wilder Ölbaum ist fruchtleer, der hat keine Ölfrüchte, der hat keine Beeren, gibt es nicht am wilden Ölbaum. Und der edle Ölbaum, das ist was ganz Besonderes, die Wurzel, woraus Israel entstanden ist, ein Volk aus allen Völkern, das hat Jesus gemacht. Und er ist die Wurzel und da sagt er auch, also menschlich gesprochen, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, also aus dem Stamm Juda, da wird also dieser helle Morgenstern herkommen, die Wurzel, aus dem wächst diese neutestamentliche Gemeinde. Die alte genauso, aus Jesus. Jesus war das Fundament. Die Wurzel sehen wir nicht, sie ist aber da. Daraus wächst der Stamm. Und am Stamm, da sind alle die Erzväter Israels, das ganze Alte Testament, die Gläubigen. Da werden wir auch eine Ruth dran sehen, eine moabitische Frau. Da werden wir die Hure Rahab dran sehen, die alles im Stammbaum des Messias Israels verwurzelt sind. Damit sehen wir schon, Gott hatte da schon die ganze Menschheit im Blick, die Juden, und zieht schon Heiden mit in seinem biblischen Stammbaum ein. Sehr, sehr wichtig. Und die Krone, wie Paulus uns das beschreibt, das ist die neutestamentliche Gemeinde. Das sind die gläubigen Juden, die an Jesus glauben. Am Pfingsttag begann die Weltmission in Jerusalem. Nach der Predigt von Petrus kamen auf einen Schlag 3000 Juden zum Glauben und ließen sich taufen. Sie mussten bekennen, zu wem sie stehen. Sie mussten Farbe bekennen. Das heißt, sie wurden aus dem Tempel ausgeschlossen, sie wurden aus den Synagogen rausgeschmissen. Und heute ist das genauso. Wenn du dich ganz klar zu Jesus bekennst, dann hast du keine überall mehr Freunde, sondern Feinde. War damals genau das Gleiche. So, das sind die edlen Zweige, die edlen aus diesem Abraham ist hier mit dran. Ein Volk wächst aus einer Person, von der ersten Person an gläubig. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Das geschieht nur dem Volk Israel. Von der ersten Person an Gläubige, Abraham, Isaak, Jakob, die 12 Stämme Israels. Und dann geht das weiter. Und dann kommen nachher, und das zweite Bild, die Juden, die nicht geglaubt haben, die sind nicht freiwillig von diesem Ölbaum weggegangen. Gott hat sie ausgebrochen. Gott hat diese Zweige ausgebrochen, weil sie nicht an Jesus geglaubt haben. An Gott haben sie geglaubt. Du kannst sagen, glaubst du an den himmlischen Vater? Natürlich, die meisten Juden sagen, natürlich. Aber Jesus ist der Schlüssel. Wer Jesus ablehnt, geht verloren. Juden und Nichtjuden. So, und Gott hat sie ausgebrochen. Und nun hat er uns, die Heiden, als wilder Ölbaum gegen die Natur, in diesem edlen Ölbaum eingepfropft. Und jetzt sind wir seit Pfingsten, sind wir jetzt mit Erben der Verheißung in diesem edlen Ölbaum eingepfropft. Und Jesus sagt nochmal, euch, Heiden, ich ermahne euch, nicht ihr tragt die Wurzel, Jesus ist die Wurzel, die trägt euch. Und das Heil kommt von den Juden, nicht umgekehrt, das Heil kommt nicht von der Kirche, nein, sondern von den Juden. Und Jesus ist Jude, er ist als Jude geboren, er ist als Jude in den Himmel aufgefahren, er wird als Jude wiederkommen und seine Füße werden auf den Ölberg stehen. Und dann kommt das Gericht. Und das ist schlimm, über Israel und auch über alle Nationen. Und seit 1948 gibt es wieder den Staat Israel. Und seit 1948 gibt es wieder in Israel, in der Altstadt Jerusalems, die erste jüdisch-messianische Gemeinde, von deutschen Juden gegründet, Benjamin und Ruben Berger, in der Christchurch. Da ist auch dieses Fensterbild aus der Christchurch von Benjamin und Ruben Berger, zwei Brüder, messianische Juden, in der Altstadt Jerusalem. Und jetzt noch, Paulus sagt uns, ich will euch auch ein Geheimnis verraten. Nicht ganz Israel ist verstockt. Das heißt, ein Geheimnis. Viele Christen interpretieren, verstehen das völlig falsch. Nicht ganz Israel ist verstockt. Es hat durch die ganze 2000-jährige Kirchengeschichte immer gläubige Juden an Jesus gegeben. Immer. Immer hat es die gegeben. Sonst wäre die Schrift nicht mehr die Wahrheit. Aber sie ist die Wahrheit, die hundertprozentige Wahrheit. Und die Weltmission fing an von Jerusalem über Judäa, Samaria bis an die Ende der Erde. Und Paulus, der erste Heidenmissionar war, obwohl er zu den Heiden gehen sollte, wenn er in eine Stadt kam, das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, er ging zuerst immer in die Synagogen. Er hat immer zuerst den Juden gepredigt. Und daraus kommt auch dieser Vers aus Römer 1, Vers 16, die Juden zuerst, in der 2000-jährigen Kirchengeschichte gar nicht. Und die Juden zuerst. Ich schäme mich des Evangeliums nicht zu. Fängt er an im Römerbrief, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst. Und dann natürlich auch alle Heiden. Das dürfen wir nie verdrehen. Und in der 2000-jährigen Kirchengeschichte hat man die Juden christianisiert mit in der Inquisition in Spanien, man hat sie nicht evangelisiert, man hat sie gezwungen, Christen zu werden unter Todesstrafe. Die Kreuzzüge, alles im Namen Jesu. Und deshalb können viele Juden heute nicht an Jesus glauben, weil sie sagen, dieser christliche Jesus, der hat uns nur Probleme gebracht, aber kein Heil, was er verheißen hat. Wir müssen das verstehen. So, wir waren vor Jahren auf einer christlichen Sommerfreizeit in einer großen deutschen Bibelschule. Unsere Kinder waren immer gut aufgehoben. Wir haben 6 Kinder. Die hatten extra ihre Programme und auch wir als Eltern hatten vormittags eine Predigt und auch abends eine sehr gute Gemeinschaft, eine sehr große deutsche Bibelschule. Und dann hängt im Speisesaal oder Konferenzsaal eine große Weltkarte mit über 120 so kleine Fähnchen. Und überall, wo so ein Fähnchen ist, da ist einer aus dieser Bibelschule in die Mission gegangen und hat diese Völkern und Sprachen das Evangelium gehört. Wunderschön. Ich habe aber geguckt, ich habe so einen langen Hals gekriegt, die wurde immer länger. Ich sage, und wo ist ein Fähnchen in Israel? Keins. Kein einziges. Wo doch steht, die Juden zuerst. Nun sagen wir, gut, alles gut und schön, aber jetzt möchte ich uns ein paar praktische Anwendungen geben. Was können wir tun? Was kann ich als christliche Gemeinde heute hier in Golzen oder da, wo ihr zu Hause seid, tun? Das erste ist, und da liegen Verheißungen drauf, wünscht Jerusalem Frieden. Also betet für den Frieden Jerusalem, so steht es in der jüdischen Übersetzung. Er bittet Heil für Jerusalem, Psalm 122. Wichtig, solange Israel keinen Frieden hat, solange Jerusalem keinen Frieden hat, hat die ganze Welt keinen Frieden. Von dem Moment, wo Jesus wiederkommt, kommt Friede über die Juden und dann kommt Jesus, das ewige, das Friedensreich, das tausendjährige Reich von diesem geografischen Jerusalem über die ganze Erde. Aber vorher nicht. Die UNO bringt keinen Frieden. Seitdem es die UNO gibt, gibt es mehr Kriege und Zerstörungen wie jemals zuvor. Das ist leider so. Ich wünschte mir, es wäre anders. Betet für die Zukunft Israels, weil da unsere Zukunft liegt, das himmlische Jerusalem, das neue himmlische Jerusalem. Da liegt für alle Gottes Kinder die Zukunft. Und hier schon die alte Verheißung an Mose. Ich will segnen, die dich segnen. Aber nun kommt auch was hinterher. Man sagt immer schnell, ich will segnen, die dich segnen, aber das lässt das letzte Mal weg. Aber ich werde verfluchen, die dir fluchen. Also wer den Juden flucht, nun kann ich ja sagen, ja, ich sage das ja nicht. Ich verfluche die Juden ja nicht. Aber das, Jesus sieht in unser Herz. Was denkst du über Israel? Was denkst du über die Juden? Und das ist wichtig. Alter Antisemitismus, oft sind in unseren Vorfahren braune Wurzeln, die im Nazireich mitgemischt haben, Opa oder Onkels und auch manchmal Frauen und Tanten. Und das muss bereinigt werden. Wenn unsere Vergangenheit, das ist Fluch. Fluchsünde vererbt sich auf die Kinder, wenn nicht Buße darüber getan wird. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde, auch von jeglicher Vergangenheit, Fluchsünden, die von unseren Vorfahren über uns gekommen sind. So, als nächstes. Nochmal, was können wir tun? Segnen, beten. Und auch hier, wie sollen sie an dem glauben, Römer 10, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Wichtig, Jesus ist das Zentrum für die Juden und Jesus ist und bleibt das Zentrum für die Nichtjuden. Ohne Jesus geht gar nichts, wird uns nochmal ganz deutlich gemacht, auch wieder Paulus, ja. So, das Nächste, was können wir tun? Wir können auch spenden für die jüdisch-messianischen Gemeinden, für die Judenmission. Die Juden zuerst, nicht zuletzt. Die Juden zuerst und Paulus macht das nochmal deutlich, denn er sagt, denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Damit meint er die wiedergeborenen Gläubigen, die den Heiligen Geist haben. Das sind keine Kirchenchristen, das sind Gotteskinder. Und dann, sie haben es willig getan und sind. Und schreibt da wieder was. Eine Mahnung an uns. Und sie sind auch ihre Schulter. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Auch hier wieder die Aufforderung. Warum sage ich das? Weil ein besonderer Segen darauf liegt. Nicht, weil Jesus braucht unser Geld nicht. Er braucht uns nicht. Aber er prüft unser Herz. Ist uns das heute noch wichtig, dass Juden zum Glauben kommen? So, und dann zum Schluss eine Sache noch, die ist mir ganz wichtig. Über 2000 verschiedene kirchliche Denominationen und es gibt doch nur eine einzige Gemeinde Jesu. In Johannes 17, da sagt Jesus schon im hohen priesterlichen Gebet, Vater, ich will, dass sie eins sein wie wir, wie der Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Einheit sind, obwohl drei Personen, eine Einheit im Denken, im Tun, vollkommen eins. Und so möchte er, dass die Gemeinde Gottes im Denken, in der Anbetung Gottes eine Einheit ist, aus Juden und Nichtjuden. Das ist Gottes Plan. Das ist sein Ziel. Und die Frage ist, bin ich dabei? Und das hat Jesus schon gebetet im Johannesevangelium. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Johannes 10. Das können wir so schön sehen. Jesus ist unterwegs mit dem Licht und die Schafe seiner Weide aus Juden und Nichtjuden. Die Frage, bist du in dieser Herde drin, in dieser großen Gemeinde? Das Licht im Tunnel, wir sehen Hoffnung. Das Beste kommt auf uns zu, was es jemals gegeben hat, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat. Das erwartet uns, die an Jesus Christus glauben, Juden und Nichtjuden. Und das wünsche ich euch. Das möge der Herr euch schenken. Amen.